Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast.
Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Ja Stefan, so lange ist es nicht her, dass wir uns
diesmal
gesehen haben.
Diesmal nicht, und unsere treuen Zuhörer werden sich erinnern, dass wir im vorherigen Podcast einen Gast dabei hatten, den ich heute wieder begrüßen darf, Herrn Uwe Scheidhauer vom Fraunhofer IKTS. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie begeistert du warst von seinen Ausführungen zum Thema keramischer 3D-Druck, den Prozess, die Abluftmöglichkeiten. Und ich würde einfach sagen, du hattest zu viele Fragen. Frag!
Herzlich willkommen, Uwe Scheidhauer. Schön, dass wir hier...
Schön, wieder hier zu sein.
...den zweiten Podcast gemeinsam machen können. Und ich erinnere mich, wir haben das letzte Mal über die Prozesskette gesprochen, von dem keramischen 3D-Druck. Erstens dem Verdichten der Pulver, die dann danach thermisch behandelt werden müssen, um die Binder auszutreiben. Und dann kommt das letztendliche Versintern. Und unser Podcast hatte mal so eine überschaubare Pendelzeit, 10 Minuten bis 15 Minuten, dann für die, die Kurzpendler auf Arbeit sind. Deswegen haben wir nach dem ersten Prozessschritt abgebrochen. Und schon beim ersten Prozessschritt haben wir beide festgestellt, da können wir ganz gut beitragen, um die Prozessstabilität und Gesundheit der Mitarbeiter zu unterstützen. Jetzt bin ich ganz neugierig, wie es weitergeht. Was passiert denn dann, wenn das Bauteil erstmal so verfestigt ist? Ich glaube, beim Grünkörper hatten wir aufgehört.
Genau, also der Grünkörper ist das Bauteil, was quasi von der Fertigungsanlage, also vom 3D-Drucker runterkommt. Und in einigen speziellen Fällen ist es dann zum Beispiel notwendig, dieses Bauteil noch weiter zu konsolidieren, indem man es also thermisch nachvernetzt. Das ist gerade im Bereich der Stereolithografie nicht unüblich. Und dort geht es eben dann darum, so sehr reaktive Verbindungen oder Elemente noch in das Netzwerk einzubauen. Das erfolgt bei Temperaturen bis zu 120 Grad, wo die teilweise dann aber auch verdampfen und aus dem Körper rausgetragen werden. Und das sind so Sachen, die will man jetzt nie unbedingt in der Nase haben. Also nicht nur, weil die Geruchsbelästigung da ist, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen.
Und was ist das, was da verdampft? Was für Stoffe sind das?
Also man nutzt bei der Stereolithografie zum Beispiel hochreaktive Monomere, die dann zu polymeren Netzwerken umgewandelt werden, indem sie über Photopolymerisation vernetzt werden. Und ein Teil dieser Monomere wird aber nicht eingebunden und ist dann immer noch da. Und das sind, wenn es immer heißt, essen sie Bitterstoffe, die fangen Radikale ein oder sowas. Also das sind eben solche radikale, sehr reaktive Bestandteile, und die will man jetzt nicht unbedingt im Körper haben.
Ah, okay, also das sind diese freien Radikale, von denen man manchmal hört.
Unter anderem, ja.
Und die kann ich durch Atmung sicherlich aufnehmen, weil es Moleküle sind, überwinden die Lungen-Blut-Barriere und dann habe ich sie im Blut.
Genau.
Das klingt nicht so gut, oder?
Nee, das klingt nicht gut.
Und dieser Prozess, wie läuft der ab? Ist das in einem Ofenprozess, ein Durchlaufofenprozess?
Oder? Nee, also wir nehmen da einen gekapselten Ofen. Und dann muss man sich auch eben Gedanken machen, wie man einerseits die Abluft aus dem Ofen weiter behandelt, beziehungsweise auch, wie schaffe ich das, die Atmosphäre im Ofen erstmal gereinigt wird, bevor ich die Ofentür wieder öffne. Also aktuell nutzen wir einen Ofen, der unter dem Abzug dann nochmal betrieben wird, um da Höchstmaß an Sicherheit zu generieren. Aber da gibt es sicherlich auch noch elegantere Lösungen.
Das letzte Mal haben wir über Erfassung gesprochen, also wie wir diese Pulver in der Baukammer erfassen können, damit der Prozess möglichst nicht beeinflusst wird. Wenn man über Geräte redet wie den Ofen, ist im Beratungsprozess unsere erste Frage immer, hat das Gerät einen Stutzen? Denn meist hat der Hersteller sich schon Gedanken gemacht, dass da was passiert, und er hat so einen Absaugstutzen dran angebracht.
Ja.
Das heißt, wenn man aus diesem Ofen Luft absaugen würde, dann wäre die auch erstmal 120 Grad warm.
Ja, wahrscheinlich nicht lange, aber so in dem Temperaturbereich bewegt man sich da.
Das ist ja auch eine Herausforderung für die Filtertechnik, nicht? 120 Grad.
Was wir gerne machen oder oft machen in solchen Fällen, wo man es mit organischen Substanzen zu tun hat, ist, diese über Kondensation abzuscheiden. Wir haben spezielle Kondensationsabscheider, wo wir die abgesaugte Luft kühlen, runterkühlen. Natürlich muss man schauen, was das für Monomere sind und wo der Kondensationspunkt liegt. Idealerweise über Raumtemperatur. Dann schafft man das Ganze auf Filtern abzuscheiden, die auch abreinigbarer sind. Wir nehmen da Metallgewirke. Und sowas kennt man zum Beispiel auch aus einer Dunstabzugshaube in der Küche. Die muss immer wieder herhalten, die Dunstabzugshaube. Aber das ist so ein klassisches Beispiel dafür. Da habe ich auch verdampfte Polymere, also meine Öle und Fette aus dem Kochprozess. die ich dann da erstmal kondensiere. Man kennt das vom Reinigen der Dunstabzugshaube, was da so alles kondensiert. Würde sowas da auch funktionieren?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also prinzipiell diese Substanzen, die wir da einsetzen, die sind alle flüssig bei Raumtemperatur. Also in dem Sinne kann man die, denke ich, gut auf diese Art und Weise abscheiden.
Und man muss dann sicherlich auch schauen, dass der Ofen ausreichend Luft nachbekommt. Und zwar in einer Art und Weise, dass Ihr Prozess nicht gestört wird, dass die Temperatur da laufen kann.
Ja, auf der anderen Seite ist eben auch wichtig, dass man eben wirklich, wenn diese Produkte da austreten oder diese Substanzen austreten, dass man also da eben auch ganz bewusst für eine Abführung sorgt. Also das ist sicherlich ein Thema, was man dann auch zusammen mit dem Ofenbauer durchaus mal diskutieren sollte.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dadurch den Prozess auch noch mal besser machen kann, wenn man da gleichmäßig immer das Abgedampfte absaugt, damit einfach auch von den Partialdrücken her auch gleichmäßig was abdampfen kann.
In so einem Fall. Da sind wir wieder bei dem Stichwort Reproduzierbarkeit der Vorgänge. Wenn ich eben am Montag früh genau das Gleiche machen kann wie am Freitagnachmittag und mir sicher bin, dass das Gleiche ist, dann schaffe ich es auch viel schneller in reproduzierbaren Gesamtprozess und ein erhöhtes Prozessverständnis zu realisieren.
Und ich habe vorhin schon gemerkt, dass die Keramiker immer so schöne Namen für ihre Zwischenprodukte haben. Das letzte hieß Grünkörper.
Ja.
Hat dieses Zwischenerzeugnis jetzt auch einen Namen? Oder heißt es immer also noch Grünkörper?
Nach der thermischen Konsolidierung, da ist es immer noch ein Grünkörper.
Aber ein abgedampfter Grünkörper,
ja.
Entnetzter Grünkörper.
Aber nach der nachfolgenden Entbinderung, dann gibt es einen schönen Begriff.
Okay. Da können wir uns ja zu dem langsam hin bearbeiten, zu dem Begriff. Diese Entbinderung, wie passiert das?
Bei der Entbinderung geht es ja darum, diese polymere Matrix aus dem Grünkörper zu entfernen, die jetzt erstmal für die Formgebung über 3D-Drucken oder auch konventionelle Fertigung notwendig war. Und das erfolgt meistens thermisch. Dabei werden diese ganzen Polymere thermisch gekrackt, zersetzt und gehen dann in die Atmosphäre. Es gibt aber auch die Variante, dass ich das entweder katalytisch zersetze oder ein Lösungsmittel verwende, um quasi einen Teil des Binders der Polymere herauszulösen. Und dann gehe ich aber dann hinterher nochmal in die thermische Entbinderung, muss dann dort aber nur noch diesen restlichen Teil zersetzen.
Nun ist ja das Bindering quasi nur ein Schritt von den nachfolgenden Schritten. Kommt ja dann das Sintern noch hinzu.
Genau. Zwischendrin ist es dann der sogenannte Braunkörper. Und dann erfolgt die Sinterung zum Weißkörper hin, beziehungsweise zum gesinterten Bauteil. Der Weißkörper beschreibt ein Bauteil, was noch nicht vollständig gesintert ist, wo aber die Anhaftung zwischen den Partikeln schon so hoch ist, dass eine ordentliche mechanische Stabilität da ist. Und dann wird es weiter verdichtet, im besten Fall zum 100% dichten Gefüge. Und das ist dann das gesinterte Bauteil.
Ehrlich gesagt, muss ich zugeben, wir tun hier ja auch nur so ein bisschen naiv. Denn es gibt in der Filtertechnik auch keramische Filter, die genau diese Prozesskette auch ausnutzen. Eine Heißgasfiltration nutzt man die. Die bezieht man eben als Weißkörper oder Grünkörper, aber meist als Weißkörper, weil die transportfähig sind, aber auch sehr anfällig, baut die ein in so eine Heißgasfiltration. Durch das heiße Abgas von einem Kraftwerk zum Beispiel wird dann der Filter gesintert. Meist wird er dann auch kleiner.
Ja.
Wie ist das bei Ihnen? An welcher Stelle wird das Bauteil kleiner?
Also das Volumen verliert das Bauteil während der Sinterung, weil eben diese Verdichtung stattfindet. Also man kann sich das so vorstellen, ich habe eben jetzt ein Bauteil, wo ich noch mein Polymer drin habe. Der Grünkörper, da ist das Polymer noch drin. Während der Entbinderung wird das Polymer entfernt, aber an der Lage der keramischen Partikel ändert sich nichts. Ich habe also zwischen den Partikeln jetzt noch ganz viele Poren, wo vorher das Polymer war. Und jetzt möchte ich aber dieses Gefüge verdichten, alle Poren eliminieren und demzufolge verliere ich dann das komplette Porenvolumen in meinem Gesamtvolumen und da habe ich dann teilweise 50 oder 60 Volumenprozent Schwindung. Das heißt, wenn ich dann mein Bauteil aus dem Ofen nehme, ist es uns schon vorgekommen,
dass ich nur noch die Hälfte.
Ja, genau, dass wir dann zweimal hingucken mussten, um es zu finden.
Bestimmt ist, enttäuschend manchmal.
Ist das ein Problem vielleicht, diese Größenreduktion?
Nein, überhaupt nicht. Also und zwar, wir kompensieren das bei der Herstellung, also indem wir einfach das Modell aufskalieren. Und wenn man alle Prozesse vorher im Griff hat und einen homogenen Zustand im Grünkörper realisiert hat, dann ist das alles sehr gut reproduzierbar.
Ist also auch für die Mengenfertigung letztendlich auch geeignet dann?
Ja, ja. Das ist ganz typischer Prozess in der Keramik und auch in der konventionellen Keramik, wo ja auch Millionen von Stücken gemacht werden, passiert genau dasselbe.
Und wir hatten das jetzt geschafft, bei jedem der Vorprozesse auch herauszufinden, dass da Lufttechnik in irgendeiner Form schon auch eine spannende Rolle spielt in dem Prozess. Und Sie sagten jetzt gerade, dass bei dem Entbindern diese letzten Polymere auch noch rausgehen in die Baukammer. Was passiert mit denen dann?
Ja, also dort geht es dann darum, dass bevor das Abgas in die Abluft kommt, muss es auch entweder thermisch nachverbrannt oder zersetzt werden oder es muss irgendwie rausgefiltert werden. Aber da muss man schauen, da muss ich jetzt gestehen, bin ich auch nie der Experte dafür.
Ja, Sie sagten ja schon, das sind sehr heiße Prozesse. Welche Temperaturen laufen da so
ungefähr? Also Entbinderung läuft normalerweise so bis 400 bis 600 Grad. Mhm. So.
Also das sind schon Prozesse, wo auch wir sagen würden, hier geht man auf eine thermische Nachverbrennung, wie Sie das sagten. Die thermische Nachverbrennung ist immer dann charmant, gerade heutzutage, wo die Gaspreise steigen, wenn das Feuer sich selber nährt. Wenn Sie quasi mit Ihrer Entbinderung so viel Schadstoff produzieren können, dass das von alleine brennt.
Aber das ist in seltensten Fällen der Fall. Okay. Meistens muss man diesen Prozess sehr langsam fahren. Das ist oftmals der langwierigste Prozess bei der ganzen Fertigungskette, weil ich muss verhindern, dass ich eine plötzliche Generierung von vielen Gasen im Bauteil habe, weil das würde mir mein Bauteil zertreiben. Also ich baue einen Innendruck auf und dann treibt es mein Bauteil auseinander. Da die Partikel ja auch nur aneinander anhaften über Oberflächenkräfte, ist da auch die mechanische Festigkeit nicht so hoch. Das heißt, ich nehme sehr langsame Heizraten und da wird oftmals dann auch nur wenig Entbindungsprodukt frei pro Zeiteinheit. Und dort ist dann die Herausforderung, diesen Nachverbrennungsprozess am Laufen zu halten. Und das ist, soweit wie ich es überblicke, sind die Gaspreise da schon aktuell ein ziemlich großes Problem.
Ein Thema, ja. Na, was manche dann machen, ist beim gesamten Ofendesign schon darauf zu achten, dass sie heiße Punkte in dem Ofen haben, wo man den Pyrolyseprozess fahren kann. Der führt dazu, dass diese Binder dann sich wenigstens zum Teil, wenn man Glück hat, zum großen Teil zersetzen und danach auch tatsächlich wieder einer üblichen Filtration, einer Partikelfiltration zum Beispiel, zugeführt werden könnten oder dieser Kondensation, über die wir vorhin sprachen. Aber ich denke schon auch, Stand der Technik aktuell ist noch, hier mit Gas zu arbeiten und hier wird man sich sicherlich anschauen müssen, wie das in Zukunft weiterlaufen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Stefan, was ist dir hängen geblieben?
Ja, ich bin mal wieder erstaunt, wie so eine Prozesse auch immer teilweise noch sehr aufwendig sind und deswegen man eben auch bedenken muss, okay, wir sind vielleicht noch am Anfang dieser ganzen Technologien, aber das gibt mir immer letztendlich ein gutes Gefühl zu wissen, dass es auch bei anderen Technologien so war und heute ist es alles easy, man kann ganz leicht und locker teilweise schon im 3D-Druck in die Massenfertigung gehen und ich denke mal, hier an der Stelle sind sicherlich ähnliche Herausforderungen zu meistern, aber wenn ich so mitkriege, wie der Herr Schadhauer darüber erzählt mit Herzblut, dann bin ich sicher, dass wir in Kürze wahrscheinlich dann schon da einen wesentlichen Schritt weiter sein werden.
Vielen Dank für die spannende Diskussion, Herr Schadhauer.
Ich danke.
Ich bedanke mich ebenfalls. Ja.
Danke.